SWR 2. Fortsetzung folgt.
Daniel Mason. Oben in den Wäldern. Folge 29.
Er hatte je ein Exemplar von Captivity Tales und True Crime mitgenommen, um ihm den Weg zu weisen. Dabei kannte er beide inzwischen in- und auswendig. Und das Haus war wirklich unverwechselbar. Da, neben der Eingangstür, war das Fenster, durch das die Polizisten aus Oakfield das alte Gesicht angeschaut hatte. Dahinter hingen sogar noch die blassblauen Vorhänge. Da war der Anbindebalken. Und da, jetzt spähte er ins Wohnzimmer, das Sofa, die alten Tierpräparate. Und auch wenn er sich nicht ganz sicher sein konnte, dass das die beschriebene Stelle war, etwa 40 Schritte hinter dem Haus befand sich eine ehemalige Lichtung, eine Lücke im Wald, auf der jetzt dürre Bäumchen und graues, angeschimmeltes Milchkraut wuchsen und wo damals, ja, das musste es sein, Dunn und Co. die Knochen ausgegraben hatten. Eigentlich hatte er sich zunächst nur einen Überblick verschaffen wollen, aber als er vor Ort war, war die Gelegenheit, direkt tätig zu werden, einfach zu günstig. Also ging er zurück zum Auto, holte seinen brandneuen Nautilus heraus und setzte die Kopfhörer auf. Er drehte am Rad für die Feineinstellung, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Ding funktionierte. Schön solide. Ein bisschen sperrig, aber ein gewisses Gewicht brauchte so ein Gerät schon, wenn es in der Lage sein sollte, verlässlich verschiedene Arten von Mineralien zu unterscheiden. Er gab ihm einen freundlichen Klaps, und wie zum Dank piepste es wie eine Walddrossel. Ja, irgendjemand da oben war auf seiner Seite. Miriam? Hast du ein schlechtes Gewissen? Wegen der Sache mit Rudolf, altes Mädchen? In den Monaten nach ihrem Tod war er jeden Morgen mit der Gewissheit aufgewacht, dass sie neben ihm im Bett lag. Rachel nannte das Trauerhalluzinationen und erklärte ihm, das sei üblich und völlig normal. Natürlich, sagte Morris. Halluzinationen. Dabei wusste er ganz genau, dass es ihr Geist war. Die nächste Stunde über arbeitete sich Morris auf einem mäandernden Kurs durch das Gelände. Er war bester Stimmung. Der Nautilus schnurrte vor sich hin. Er konnte kaum zwei Schritte tun, ohne dass der Detektor irgendetwas aufspürte. Pennys, alte Nägel, ein Stück Kupferdraht. Einmal gab der Boden ein Tremolo von sich. Eine Pinselzwinge, eine Farbtube. Ja, da oben war jemand auf seiner Seite. Doch kein noch so allmächtiger Schutzengel konnte etwas gegen das Wetter in Massachusetts im November ausrichten. Es begann zu regnen. Die Nautilus Company prahlte damit, dass ihr Vorzeigemodell wasserdicht sei, aber das Glück herauszufordern war nicht seine Art. Also ging er zurück zum Auto. Und dort hielt er inne, um dem Piepsen eines Rotkardinals zu lauschen. Er konnte es kaum erwarten, den anderen die Neuigkeiten mitzuteilen. So etwas Aufregendes war dem Verein nicht mehr widerfahren, seit Vince Smith im Keller der Großmutter des Mannes seiner Cousine einen Vorrat an uraltem Bittersalz gefunden hatte und benutzt hatte. Sein Problem war die Jahreszeit. Der schlammige Boden würde bald gefrieren. Jetzt wäre keine Zeit mehr, eine Ausgrabung anzuleiern. Nun ja, die Leiche würde bleiben, wo sie war. Er würde seinen Vortrag zu Ende schreiben und im Frühjahr wiederkommen. Und dann kam der Rausschmiss. Und am Abend des Galadinners hielt er seine einsame Rede vor dem Chevalspiegel und dem Foto von Miriam, nahm eine Nitroglycerintablette und am nächsten Morgen packte er sich ein paar Sandwiches ein und machte sich ganz allein auf den Weg zurück ins Tal. Jetzt im Frühling war das Grundstück kaum wiederzuerkennen. Zwischen dem abgestorbenen Unkraut in der Einfahrt wuchs Gras. Ein leuchtend grünes Moos bedeckte die Steinmauern und den ganzen Berg hinauf schimmerten rote Ahornknospen. Als er aus dem Auto stieg, hörte er das Geraschel von Vögeln und Eichhörnchen, als wären sie dabei ertappt worden, wie sie sich heimlich zum Tratschen zusammengefunden hatten, und eilten nun ihrer Wege. Was für ein herrliches Getöse! Er blieb kurz stehen, als ihm der Gedanke kam, dass er bei seinen beiden großen Leidenschaften immerzu kleine Schätze aufstöberte, indem er hinhörte. Grauhäubchenmeise, Weißkehlammer, Indianergoldhähnchen. Keinen einzigen der Vögel konnte er sehen, und trotzdem wusste er genau, dass sie da waren. Ein Schmetterlingspaar flog ihm voraus, tänzelte auf und ab, als er hinter das Haus ging und sein Equipment abstellte. Er hatte seine satinierte Red Sox Bomberjacke angezogen, die ihm immer Glück brachte. Aber es war bereits so warm, dass er sie auszog und über einen Ast hängte. Ein Schwarm Rotkehlchen, der sich in die Bäume geflüchtet hatte, schien beschlossen zu haben, dass der Eindringling keine Gefahr für sie darstellte, und einer nach dem anderen flogen sie zurück ins Gras, um nach Futter zu suchen. Dort begrub ich sie, die Männer zusammen in einer Grube und meine Herrin näher am Haus. Wenn er recht hatte und das die Stelle war, wo sie in True Crime gegraben hatten, dann kam für den Standort näher am Haus eine Fläche von etwa 50 mal 50 Metern in Frage. Das war relativ vage, und es setzte voraus, dass das jetzige Anwesen an der gleichen Stelle stand wie das ursprüngliche Haus. Eine riskante Annahme angesichts der vielen Zeit, die seit damals verstrichen war. Es handelte sich um eine sogenannte verbundene Farm, bei der mehrere Gebäude einen größeren Komplex bildeten. Eine Bauweise, mit der er sich einigermaßen auskannte, da 3 Jahre zuvor ein renommierter Historiker in ihrem Verein einen Vortrag über die Architektur von Wohnhäusern in Neuengland gehalten hatte. Der größere Flügel des Hauses war, dem Stil nach zu urteilen, Mitte des 19. Jahrhunderts hinzugefügt worden. Der Teil in der Mitte war ein klassisches Saltbox-Haus, vielleicht aus der Zeit der Revolution oder sogar noch älter. Zwischen Morris und der verschleppten Puritanerin lagen so viele Jahre, dass ihm fast schwindlig wurde. Aber er war schon weitaus vageren Hinweisen nachgegangen, und mitunter war es gar nicht so schlimm, wenn man nicht direkt fand, was man suchte, denn oft fand man dann etwas ganz anderes. Im Zweifelsfall würde er einfach einen wunderschönen Frühlingstag genießen, an dem er die Welt für sich allein hatte. Und er hatte sie wirklich ganz für sich allein. Auf der Hinfahrt war er an mehreren Häusern vorbeigekommen, aber viele hatten verlassen ausgesehen. Und vor dem Haus des Nachbarn unten an der Straße hatten keine Autos gestanden. Was, wenn er stürzte oder sich verletzte? Hätte er jemandem erzählen sollen, was er vorhatte? Aber wem? Bestimmt keinem aus dem Verein. Rachel? Dann hätte sie ihn nur wieder mit ihrem Psychologen-Kauderwelsch genervt. Agnes? Er fand sie zwar nett, war sich aber nicht sicher, ob er ihr trauen konnte. Nein, es war schon ganz gut, dass er gerade allein war, dachte er, und ging den Hang hinauf in Richtung der Lichtung, schaltete den Nautilus ein und genoss das Brummen in seinen Ohren. Während das Sondeln für einen passionierten Sondengänger immer eine Achterbahn der Gefühle darstellt, werden selbst die eifrigsten Vertreter ihres Fachs zugeben, dass es ziemlich langweilig ist, einem anderen Sondengänger dabei zuzuschauen. Es sei denn, es handelt sich dabei um die junge Dame in dem knappen Top, die auf dem Shoppingkanal für den Pinpoint P100 wirbt. Morris hingegen, nun ganz gleich, was für seltsame Tanzschritte er zu den theremin-artigen Klängen, die der Boden von sich gab, auch vollführte. Sagen wir mal, es war ein echter Liebesbeweis von Miriam gewesen, dass sie ihm immer stundenlang so geduldig zugeschaut hatte, und es wäre ziemlich unhöflich von mir, würde ich dem Leser dasselbe zumuten. Ich überspringe also den ersten Vormittag, an dem er auf das Piepen und Knistern im Kopfhörer lauschte und unter den vorwurfsvollen Blicken der Rotkehlchen ein Hühnchensandwich verzehrte, und den Nachmittag, an dem es kühler wurde und er widerstrebend nach Hause fuhr, um sich hinzulegen. Ich überspringe auch den nächsten Tag, an dem er eine antike Kristallkugel samt ihrem verrosteten Ständer ans Tageslicht förderte. Ein außergewöhnlicher Fund, das schon, aber nicht die erhofften sterblichen Überreste einer Frau. Ganz zu schweigen von den vielen Pennies und 10-Cent-Stücken, dem Stück Blei, aus dem Soldaten einst am Lagerfeuer ihre Musketenkugeln gossen, den Getränkedosen und Aufreißlaschen. Die unzähligen Aufreißlaschen muss man wirklich nicht erwähnen. Außerdem überspringe ich die zweite Nacht und den dritten Tag und die dritte Nacht und den vierten Vormittag. Wir treffen uns wieder am Nachmittag des vierten Tages, als sich eine Schar Seidenschwänze auf einem kleinen, verdutzten Wildapfelbaum niedergelassen hat, um sich an den Früchten des letzten Jahres gütlich zu tun. Es ist warm. Und Morris schläft auf dem Rücksitz des Oldsmobile. Seine Red Sox-Jacke dient ihm als Kopfkissen. Er schläft tief und fest. Nicht nur, weil er so viel Bewegung bekommen hat, sondern auch, weil kein amerikanischer Wirtschaftsprüfer, egal wie viele Jahre er schon im Ruhestand ist, im April, dem Monat der Steuererklärungen, eine Nacht durchschlafen kann, ohne immer wieder schweißgebadet aufzuwachen. Er muss also Schlaf nachholen. Der Nautilus thront auf dem Beifahrersitz, das Fenster ist offen. Im Gras liegt ein Haufen alter Nägel, die Morris gestern hingelegt und vergessen hat. Dummerweise ist er heute Morgen darüber gefahren, und als er jetzt aufwacht, hat sein Auto einen Platten. Auch wenn es unvermeidlich scheint, dass Morris Lakeman im Laufe dieses Kapitels irgendwann in das große gelbe Haus gehen würde, nötig war es eigentlich nicht. Er hätte auch im Oldsmobile warten können, bis der Regen vorbei war. Im Kofferraum befand sich ein Ersatzreifen. Zwar hatte er sich vor langer Zeit bei einem Reifenwechsel einen Bandscheibenvorfall zugezogen, doch mit 3 Monaten Chassis-Size hatte er alles auskuriert. Ad infinitum. Außerdem hatte er am dritten Tag vor Ort vor dem Haus des Nachbarn einen Pickup gesehen. Er hätte also auch dorthin gehen und um Hilfe bitten können. Er hatte sich mehrere Geschichten zurechtgelegt, aber selbst wenn er die Wahrheit gesagt hätte, hätte sich wohl kaum jemand dafür interessiert, was er da trieb. Im Gegenteil. Auch wenn er das natürlich nicht wissen konnte, gab es in der Nachbarschaft gewisse Ressentiments gegenüber der Eigentümerin des Hauses, die in Kalifornien lebte und anscheinend sehr an dem Haus hing. Denn obwohl es eindeutig ein öffentliches Ärgernis darstellte, wollte sie es weder abreißen lassen noch verkaufen. Mit anderen Worten, Morris hätte nicht in die Fußstapfen des großen Jack Dunn treten und an der Haustür rütteln müssen. Aber er tat es. Es war nicht abgeschlossen. Er rief hinein, ob jemand zu Hause sei, und es wunderte ihn nicht, dass keine Antwort kam. Der Strom war abgestellt, aber er hatte immer eine Taschenlampe dabei, und so beschloss er, sich drinnen ein wenig umzusehen. Ihm war schnell klar, dass der größere Flügel des Hauses nicht mehr bewohnbar war. Alles war durchnässt und verrottet. Schimmel überzog die Wände und bildete Bögen, so perfekt wie Brisé-Fächer. Abgeblätterte Farbe bedeckte den Boden des Ballsaals wie Konfetti. Zerfetzte Vorhänge flatterten vor offenen Fenstern. Und in einem Zimmer im Obergeschoss löste sich die Tapete in breiten Streifen von der Wand und gab zu seinem Erstaunen die unverkennbaren Hackspuren eines Helmspechts frei. In einem Büro im Erdgeschoss hatten sich die Wände verschoben und aus einem Spalt quoll leuchtend bräunlicher Schwamm hervor. Irgendetwas hatte die Lampenschirme angefressen. Im Teppichboden eines rot gestrichenen Zimmers wuchsen Tintlinge. Als er mit dem Fuß durch eine morsche Treppenstufe krachte, brach er seine Erkundung erst einmal ab. Doch das Chaos reichte nur bis zu dem kleinen Flur, der die Flügel miteinander verband. Und das Haupthaus hatte sich in den 7 Jahren, seit es das letzte Mal jemand betreten hatte, praktisch kaum verändert. Allerdings lagen jetzt mehr tote Marienkäfer herum als damals. Sie hatten die südliche Hauswand als warmen Ort zum Überwintern entdeckt. In den Schornsteinen nisteten Schwalben. Aber für Morris erhöhte das bloß den Charme. Die Treppe knarrte. Der Treppenabsatz hatte sich so schräg nach Süden geneigt, dass eine Murmel schnell herunterrollen würde. In einem der Schlafzimmer im Obergeschoss war ein Fenster zerbrochen. Ein Indigo-Fink war durch die Scheibe geflogen. Zum Glück wusste er das nicht. Und hatte die Witterung hereingelassen. Daher suchte sich Morris das andere Schlafzimmer aus, um eine Pause einzulegen. Als passionierter Historiker war er stundenlang durch die Räume gewandert und hatte die Einrichtung bestaunt. Die Zinnfliesen an der Decke, diese breiten Dielen, die uralten Holzöfen, die Tapete dort. Inzwischen war es draußen dunkel geworden. Ein kalter, nasser Wind kam den Berg hinunter. Goldlöckchen prüfte die Matratze und fand sie schön fest. Es war die erste Nacht seit einem Monat, in der Morris nicht träumte, dass er die Frist für die Steuererklärung eines Klienten verpasst hatte. Als er am nächsten Morgen aufstand, stellte er fest, dass sich Ausgaben von Good Housekeeping aus der Zeit vor 1956 hervorragend zum Anheizen eines Holzofens eigneten, dass der Brunnen draußen Wasser führte und dass der Kaffee aus den Dosen erstaunlich frisch schmeckte. Offenbar hatte der letzte Besitzer zu Hamsterkäufen geneigt. In der Speisekammer fand Morris genug Dosen mit Bohnen, Mais und Erbsen, um sich mehrere Monate zu ernähren. Und so kam es, dass Morris Lakeman in das große gelbe Haus einzog. Jeden Morgen ging er als erstes ein wenig sondeln. Dann aß er etwas und anschließend machte er sich daran, ein wenig Ordnung in das Anwesen zu bringen, das er schon bald als sein neues Zuhause betrachtete. Seit er sich einmal um die steuerlichen Aspekte eines ziemlich heiklen Grundstücksstreits gekümmert hatte, wusste er, dass ein Hausbesetzer in Massachusetts, rein juristisch gesehen, 20 Jahre ununterbrochen in einem leerstehenden Haus wohnen musste, bevor er Besitzansprüche anmelden konnte. Praktisch gesehen gab es jedoch nur drei Parteien, die verhindern konnten, dass er vorübergehend hier einzog: den Eigentümer, die örtliche Polizei und Rachel. Die ersteren beiden zeigten keinerlei Interesse. Und was seine Tochter betraf, so wechselte er nach einer Woche den Reifen an seinem Auto, wobei er keinerlei Rückenschmerzen bekam. Im Gegenteil, er fühlte sich, als wäre er wieder 40, was wieder einmal bewies, was er schon immer gewusst hatte: das Problem war die Matratze. Und fuhr nach Oakfield, wo er sie von einer Telefonzelle aus anrief und ihr mitteilte, er habe eine kleine Hütte im Wald gefunden und werde dort eine Weile Urlaub machen. Dann fuhr er wieder zurück und setzte seine Arbeit fort. Noch hatte er keine Leiche entdeckt, aber das störte ihn nicht. Er hatte eine Aufgabe, die jedem neuen Tag einen Sinn gab. Das hatte er seit Jahren nicht mehr erlebt. Bald überlegte er, ob er nicht vielleicht einfach hierbleiben sollte. Das Problem war nur, dass er so allein war. Als er Ende April über die aufgeweichten Wiesen schlich, den verschlungenen Pfaden der Hirsche folgte und die Vögel beobachtete, die durch die Kronen der langsam rot werdenden Ahornbäume flatterten, dachte er immer seltener über die Geschichte und immer öfter über seine Geschichte nach. Vielleicht lag es daran, wie warm es bereits war, vielleicht auch an seinen ausladenden Bewegungen. Es ist ein unausgesprochenes Geheimnis, dass das Hin und Her beim Sondeln ein bisschen an Geschlechtsverkehr erinnert oder an dem, was er verloren hatte, oder daran, mit welcher Kraft dieses unbestimmte Verlangen immer wieder Besitz von ihm ergriff. Aber wenn er an seine Geschichte dachte, dachte er meistens an die Liebe. Er dachte an die Mädchen, die er als junger Mann in seinen Armen gehalten hatte, auf Tanzveranstaltungen, in geparkten Autos, im Schatten beim Lagerfeuer, die Cousine des Nachbarjungen, die aus Michigan zu Besuch war und eines Abends am Strand in Montauk seine Hand nahm, die Mitschülerin an der Abendschule, die so herrlich forsch war und ihn von sich aus auf einen Drink einlud, die Rotkreuzschwester, die ihn im Lazarett in Tripolis pflegte und zum Abschied auf den Mund küsste. Morris hatte Sehnsucht. Wie schön wäre es, dachte er, wenn er den Rest seines Lebens nicht allein zubringen müsste. Das dachte er, während er durch den Wald wanderte und am Bach entlang, der über schieferblaue Steine stürzte und durch moosbewachsene Kanäle floss. Am Abend beobachtete er die grasende Hirschfamilie, die gurrenden Eichhörnchen, die über das Dach des Anbaus huschten. Am nächsten Nachmittag gab die Nautilus einen hohen Ton von sich, gefolgt von einem tiefen, langsamen, abgehackten. Ein Kardinal und eine Eule. Ein silberner Ring und ein Anhänger aus Eisen. Iu. Er blieb stehen. Im selben Moment verblassten die Bilder vor seinem inneren Auge. Miriam, die 1958 am Meer langsam das Oberteil ihres zweiteiligen Badeanzugs ablegte. Die weichen Lippen der Cousine des Nachbarjungen. Das Hoppla-Hopp im Wäscheschrank mit der Rotkreuzschwester. Jetzt war er wieder hier. Zurück in der Gegenwart, an einem warmen Frühlingsnachmittag in Massachusetts, den Wind im Nacken, und die Erlösung brachte ihm aus der Unterwelt ein Ständchen. Er blickte sich um. Er befand sich direkt neben seinem Transekt. Das Geräusch kam aus einer Lücke zwischen zwei Wurzeln einer Eiche. Er ließ den Nautilus noch einmal über die Stelle gleiten. Wieder hörte er es. Ungläubig schaltete er ihn aus und ein. »Das kann alles Mögliche sein«, sagte er laut zu sich selbst. »Ein Nagel? Die Aufreißlasche einer Dose? Nach Adam Riese?« Aber irgendetwas war anders. Etwas, das man jemandem schwerlich erklären kann, der in seinem Leben nicht schon 1000 Nägel und Aufreißlaschen gefunden hat. Er nahm seine Kopfhörer ab und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. »Das kann alles Mögliche sein«, sagte er noch einmal. Und das stimmte. Es konnte aber auch das sein, wonach er schon seit 2 Wochen suchte. Nein, nicht seit 2 Wochen, sein ganzes Leben lang. Er hatte seine Schaufel beim Haus vergessen, und als er sie geholt hatte, war er ganz außer Atem. Doch durch die Wurzeln kam er mit der Schaufel nicht hindurch. Eine Weile stocherte er vergeblich darauf herum, ging dann zurück zur Garage und kramte verzweifelt in einem Haufen verrosteter Werkzeuge, bis er eine alte Astsäge fand. Den Weg zurück absolvierte er im Laufschritt. Er schwitzte jetzt stark. Er kniete sich hin und sägte, kam aber nur bis in Höhe des Erdbodens. Weiter ging es nicht, der Winkel war ungünstig. Er schürfte sich die Knöchel auf, stand auf und versuchte es wieder mit der Schaufel. Es nützte nichts. Zurück in die Garage. Was er eigentlich brauchte, war eine Axt. Er wühlte sich durch das Gerümpel, Stühle und Kisten, Farbdosen, alte Elektrogeräte. Das war doch Irrsinn. Ein Haus in Neuengland ohne Axt? Schließlich fand er hinter einem Stapel Kisten ein Querbeil. Die Klinge war stumpf, aber es würde reichen. Er rannte zurück zum Baum und hieb das Querbeil in die Wurzel. Noch einmal und noch einmal. Jetzt flogen Späne. Die Wurzel brach in zwei, und er packte sie mit seinen aufgeschürften, blutenden Fingern und zog. Ein stechender Schmerz durchfuhr seinen linken Arm. Er hielt inne. Er hörte etwas flattern und drehte sich um. Er dachte, das wären die Rotkehlchen und staunte nicht schlecht. Diese Vögel sahen im Grunde aus wie Tauben, nur dass sie weiße, seitliche Schwanzfedern hatten und eine hellere, fast orangefarbene Brust. Statt wie gewöhnliche Felsentauben sahen sie aus wie die Wandertauben, die er aus Naturkundebüchern kannte. Er verzog den Mund. Rachel würde ihren Spaß haben. Das sah ihm ähnlich, dass er in einem besonders emotionalen Moment ein ausgestorbenes Tier sah. Er wollte das Querbeil wieder hochheben, aber da hatte sich schon ein Schraubstock um seine Brust gelegt. Sein Nitroglycerin lag im Handschuhfach. Er ließ das Querbeil fallen und stolperte den Hügel hinunter. Noch mehr Vögel. Sie verdunkelten den Himmel. Um das Haus herum versank alles im Grau, als wäre die Abenddämmerung schon angebrochen. Die Luft war erfüllt von einem Geräusch, das klang wie Donnergrollen. Aber er hielt nicht an, um sich umzusehen, denn plötzlich stand da neben seinem Auto noch ein weiteres. Ein himmelblauer Deluxe Roadster, in dessen Chrom sich die Vogelschwärme über ihm spiegelten. Es saß jemand auf dem Fahrersitz, eine Frau. Die Besitzerin des Hauses? Morris nickte ihr zu. Seine Sehnsucht nach Gesellschaft war jetzt größer als der Drang, seine Tablette zu nehmen. Aber aus dem Äther kam etwas Großes, Schweres herab und warf ihn um. Er landete mit dem Gesicht im Löwenzahn, versuchte, sich aufzurappeln, konnte aber nicht einmal den Kopf heben. »Das war's also«, dachte er. Er hatte keine Angst. Das Einzige, was er empfand, war Einsamkeit. »Wenn ich das hier nur nicht allein machen müsste«, Er hörte, wie sich die Autotür öffnete, und dann spürte er, dass sie neben ihm stand. Eine Trauerhalluzination. Aber er spürte ihre Hände. Sie drehte ihn um, hob ihn hoch, hielt ihn, dass er atmen konnte. Alles wird gut. Der Saum ihres rosafarbenen Kleides sank um sie herum in den Staub. »Ach, ach, armer, werter Mann«, sagte Alice Osgood. Sie genoss den warmen Frühlingstag, das Gurren der Tauben und das Gesicht an ihre Brust gedrückt. »Ich fürchte, ihr seid gestürzt. Ich hoffe, ihr habt euch kein Leid getan.«